D20 Sounds.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Martin über sein Projekt D20 Sounds. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den Martin.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Über deinen Kanal auf YouTube bin ich durch Zufall gestoßen. Irgendwann hat mir YouTube wieder mal vorgeschlagen, irgendwelche Musikstücke und auch Spielleitertipps auf den eigenartigen YouTube-Logarithmus zu werfen. Und das Spannende, was dann war, auf der einen Seite war die Musik, die sehr extrem hochwertig war, und auf der anderen Seite die sehr gut nähergebrachten Spielleitertipps und Umgang mit anderen Leuten, was ja eigentlich eher dann schon fast aus Teambuilding oder ähnliches kommt, wenn ich das so richtig erfahren habe. Aber zuerst mal zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man hört, Martin, was treibt dich an? Was ist der Kanal?
Tja, ich habe früher angefangen mit dem Rollenspielen. Also was heißt früh? Wahrscheinlich fangen wir heute früher an, aber ich habe früher Chemie studiert, auch das noch. Und während des Studiums sagte mir ein Freund, wir waren damals große Fans von Bard's Tale. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Wenn du das mal richtig machen willst, mit anderen Leuten, mit fremden Leuten sozusagen oder mit Freunden, dann komm doch mal mit. Dann hat er mich mitgenommen zu einer Gaming-Session. Und seitdem habe ich das eigentlich wann immer möglich gemacht. Und habe das Chemiestudium irgendwann abgebrochen, habe dann nur noch Musik gemacht. Damit habe ich mein Studium schon finanziert sozusagen. Und war dann jahrelang auch viel unterwegs, dann habe ich auch gar keine Zeit mehr gehabt zu spielen, weil ich mit der Band irgendwie 100, 120, 150 Auftritte im Jahr hatte, über einen gewissen Zeitraum ein paar Musicals geschrieben, also sehr zeitaufwendige Sachen gemacht. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren Probleme gekriegt mit der Schulter und konnte nicht mehr so viel live spielen und habe dann nochmal angefangen, Psychologie zu studieren. So. Dann kam Corona. Ich habe dann als Psychologe, also ich bin kein Psychologe, das darf man nicht sagen, ich habe einen Bachelor in Psychologie, ich habe einen systemischen Coach gemacht, bin Organisationsentwickler und ich bin dann durch Corona habe ich meine Arbeit verloren, leider, weil Seminare gibt es momentan genauso wenig wie Musik. Und ich habe dann das gemacht, was ich eigentlich immer gemacht habe, wenn es mir irgendwie scheiße geht, fange ich an Musik zu schreiben. Und dann habe ich mich einfach ein halbes Jahr hingesetzt und habe geschrieben. Und das sind, glaube ich, so inzwischen ist es auch knapp über ein Jahr, dass ich das mache. Und es sind irgendwie 70 Videos und es sind auch ungefähr 70 Titel, die ich gemacht habe. Und ich habe erstmal mit dem angefangen, was ich auch in meiner Gruppe damals gespielt habe, nämlich Lost Minds of Phandelver. Und habe dafür komplett die Musik geschrieben, sozusagen für jeden Track, den ich gemacht habe, oder für jede Szene, für jede wichtige Szene, die ich wichtig fand, habe ich Musik geschrieben. Und das hat mir einen Riesenspaß gemacht und meine Spieler hatten auch einen Riesenspaß dran, dass ich dann Musik eingeblendet habe. Ja, und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß sie dran haben. Dann hat mir es natürlich noch mehr Spaß gemacht, weil das Feedback einfach so nett war. Und dann habe ich das einfach mal offen angeboten. Und ja, es schlagen einfach auch zwei Herzen in meiner Brust. Ich liebe es, einfach auch Menschen zu helfen. Und ich liebe es, Musik zu machen. Und da ich während der Zeit als Organisationsentwickler auch in einigen Firmen unterwegs war und da gearbeitet habe und Seminare gegeben habe, habe ich gedacht, da bin ich so drauf gekommen, als ich ein Forum gelesen habe bei Facebook, nicht ein Forum, also ein paar Kommentare gelesen habe, den Leuten geht es teilweise mit ihren Spielern gar nicht so besonders gut. Und ich kenne das ja selber, so Spielleiter sein, es kann auch sehr anstrengend sein, je nachdem, wie die Gruppe so ist. Man hat so Sorgen und Nöte manchmal, gerade vielleicht auch als Anfänger. Und da habe ich gedacht, ich mache mal so ein paar Anfängertipps. Und das hat einfach dann angefangen, immer weiter zu laufen. Und dann habe ich einfach irgendwie das gemacht. Ja, und da hast du mich jetzt aufgegabelt sozusagen.
Was mich interessieren würde, weil du gesagt hast, du warst Bandmusiker, was hast du gespielt? Gitarre oder?
Gitarre, genau.
Wie viele auf dieser Welt an und für sich mit Gitarre, glaube ich, in einer Band anfangen?
Ja, ganz viele.
Und wegen Bard's Tale, habt ihr das auf dem Commodore 64er gespielt?
Natürlich. Man konnte kaum was erkennen, aber ja, es war, hat uns irgendwie gefesselt. Wir waren auch immer zu zweit, haben wir gespielt. Es hatte schon so eine gewisse Dynamik, wie man dann die Dungeons gemeinsam aufgezeichnet hat. Und ja, hat schon Spaß gemacht.
Ja. Ja, 1, 2 und 3 oder nur 1?
Ich habe auf jeden Fall 1 gespielt, ganz durch. Und ich glaube, 2 habe ich auch noch ganz durchgespielt und 3 dann nicht mehr. Also habe ich angespielt, aber...
Das ist eine riesengroße Dinge eigentlich.
Ja. Also,
64, ja, es ist schon ein paar Wochen her.
Ja, ich bin ja auch schon ein paar Wochen alt.
Ja, könnte man fast meinen. Aber ich glaube, in jedem Spielleiter oder in vielen Spielleitern, selbst wenn sie älteren Jahrgang sind, ist eigentlich immer nur sehr junges Herz und ein sehr junges Hirn. Und sehr viele davon sind sehr motiviert, eben einen perfekten Abend darzubieten, auch wenn es momentan ein bisschen schwieriger ist.
Ja, ich glaube, also die Leute, die ich kennengelernt habe, sind wirklich total engagiert. Und das ist natürlich auch oft die Diskrepanz zur Gruppe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Spieler keinen Bock haben, das zu machen oder sowas. Aber ich glaube, als Spielleiter setzt man sich oft viel mehr Stunden damit auseinander. Und das verlangt natürlich eine hohe Motivation. Und das macht einfach auch so die Enttäuschung manchmal so groß, wenn es dann nicht so wird, wie man möchte. Oder wenn die Spieler vielleicht nicht so einen Bock drauf haben, was ja auch legitim ist, ja. Und deswegen war mir das irgendwie wichtig, da ja, den Spielleitern unter die Arme zu greifen. Und mittlerweile sind es auch die Spieler, denen ich gerne helfe, weil ich, da ich inzwischen auch mal wieder spiele, merke ich, das hat eigene Nöte und man hat so eigene Sorgen, wie zum Beispiel spiele ich meinen Charakter vernünftig und sowas. Und damit setze ich mich auch auseinander und das kommt natürlich auch in die Videos rein. Also ist alles immer am eigenen Leib erfahren.
Was war eigentlich das erste Rollenspiel, was du gespielt hast, also abseits von The Bard's Tale?
Ich habe mit D&D angefangen. Erste Edition war das, glaube ich. Ich hatte keine eigenen Unterlagen. Ich bin dann bei AD&D, bin ich dann richtig ins Kaufen eingestiegen, habe das wenige Geld, was ich verdient habe, nebenbei da reingesteckt während des Studiums. Und ich glaube, ich habe eine Zeit lang fast alles gehabt, was rauskam.
Ja, es ist interessant. Also mein erster Kontakt war ja mit DSA und es ist immer noch nicht mehr unbedingt das Lieblingssystem, aber zumindest das System, was man kennt und was man sehr gerne weitergibt und vermittelt und die wenigsten Hemmungen hat, ja.
DSA habe ich auch mal gespielt. Ich habe sogar mal irgendwann in der Zeit, als ich das ganz intensiv gemacht habe, habe ich mal auf einer Spielemesse gespielt in Essen, mal geleitet. Das war einfach in der Zeit so. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da rangekommen bin. Wahrscheinlich auch durch einen Freund. Und aber man hat ja früher komplett anders gespielt als heute, ne?
Das stimmt, ja. Ich glaube aber, das ist nicht nur deswegen, weil man damals jünger war und einfach eine andere Perspektive gehabt hat, sondern einfach, weil auch die Zeit anders war und das Medium noch relativ jung war und man nicht gewusst hat, wie der richtige Umgang damit ist oder der gedachte richtige Umgang, glaube ich, damit man es besser formuliert, ja.
Ja, früher, also als wir angefangen haben zu spielen, ging es natürlich erstmal darum, am Anfang das Spiel zu erfassen und zu verstehen, worum es geht. Also ich sage jetzt mal um Regeln und sowas. Spielmechanik verstehen. Und das hat uns schon ziemlich lange beschäftigt. Wir haben auch alles Mögliche ausprobiert, auch DSA. Ich habe auch mal Cthulhu gespielt und Spelljammer, okay, das ist auch D&D. Und Midgard. Das waren, glaube ich, so die Systeme, die ich gemacht habe. Und wir haben halt alles gespielt, was nicht bei drauf im Baum war. Wann immer wir konnten. Wir sind sogar zusammen in Urlaub gefahren und haben gezockt. Und auch die Nächte durch. Wie es halt so ist, wenn man infiziert ist.
Ja, die Erinnerungen sind da bei mir ähnlich. Wir sind zwar nicht gemeinsam in Urlaub gefahren, aber wir haben den Urlaub doch sehr abgestimmt, beziehungsweise es war oft so, wenn man Montag bis Freitag gearbeitet hat, dass man sagt, okay, Freitagabend bis Sonntagabend, das war so die Zeit, die einfach reserviert war für Spielen und das war's. Also da ist dann auch der Pizzalieferant des Öfteren vorbeigekommen und hat einen schon besser gekannt als die eigenen Eltern.
Das stimmt, ja.
Ja, das ist sehr interessant. Hast du abseits der genannten Systeme noch anderen Kontakt gehabt zu diversen Rollenspielsystemen, wo du sagst, okay, die waren für sich genommen einzigartig, die waren anders als wie das, was du gespielt gehabt hast?
Also wie gesagt, Midgard und DSA und Cthulhu und das war's. Und was wir viel gemacht haben und gerne gemacht haben, war, als die Ravenloft-Sachen rauskamen in diesem Gothic-Horror, aber andere Spielsysteme habe ich eigentlich nicht ausprobiert. Damals gab es, glaube ich, auch gar nicht so viel. Also zumindest war mir nicht so viel bekannt. Ich glaube, Vampire the Masquerade kam irgendwann raus. Da war ich aber schon so, dass in der Zeit, wo ich nicht mehr so viel gespielt habe, weil ich einfach unfassbar viel Musik gemacht habe. Also es gab schon so eine Pause wegen Musik machen und wegen Kindern und sowas, ne, wo ich nur noch sporadisch spielen konnte und auch keine Gruppe hatte. Und jetzt vor 2 Jahren ungefähr habe ich wieder ein paar Leute gefunden, mit denen spielen wir so halbwegs regelmäßig, aber mit großem Spaß.
Ich glaube, Vampire war irgendwas mit Mitte, Ende 90.
Das kann gut hinkommen, ja.
Was wir gehabt haben, war auch Traveller eine Zeit und diverse andere Kleinigkeiten, aber es hat das mit einem Schwung sehr viel gegeben, aber es fast nichts auf Deutsch. Das war schon ein großes Problem.
Das ist ja gut, das hat man aber dann gelernt, oder?
Ja, natürlich. Natürlich, aber wie gesagt, das ist jetzt, wenn du, bei uns war es in Österreich ja das Schwierige, wir haben genau 2 Geschäfte gehabt, wo wir bestellen haben können und das war's. Und die haben vorwiegend natürlich nur die deutschen Produkte gehabt und fertig.
Ja, und Amazon gab es damals auch noch nicht, ne?
Ja, das stimmt.
Genau, 97 muss das gewesen sein, weil 97 bin ich nach Amerika gegangen und habe dort am Los Angeles Music Academy noch eine Zeit verbracht und da Gitarre gelernt. Das hat mich auch sehr beeindruckt und hat mich auch nochmal sehr motiviert. Und von da an ist es auch so karrieremäßig nochmal richtig nach oben gegangen bei mir als Musiker. Also ich habe jetzt nichts Weltberühmtes gespielt oder so, aber ich habe immer gut davon gelebt, was ja mehr ist als die meisten, die ich jetzt so kenne, sagen können.
Hast du da eher Rock, Pop oder Metal oder was waren so die Richtungen, die du abseits von Musical, weil Musical ist ja wieder ein komplett eigenes Genre?
Ja, wobei wir haben die Musical-Sachen auch selbst geschrieben und die waren auch eher rockig, die Stücke. Ich habe eine Zeit lang ziemlich viel so Dream Theater-Sachen gemacht, also Prog-Rock. Und bin dann aber gewechselt, oder das habe ich schon immer gemacht, schon auch als ich wesentlich jünger war, habe mehr Bluesmusik gemacht und als ich so viel unterwegs war, habe ich Rockabilly gemacht und auch gecovert in verschiedenen Bands. Aber Rockabilly war auch eine sehr lustige Geschichte, eine coole Band.
Mhm. Ja, das glaube ich, ja.
Ganz viel Energie, ganz viel Feeling Good und sowas, also hat sehr viel Bock gemacht.
Ja, ich kann mich erinnern, ein Arbeitskollege von mir, der hat noch aktiv eine Rockabilly-Gruppe, Band an und für sich, und der hatte mal auf einem Firmenausflug kurz Intermezzo auf einem Klavier dargeboten, das arme Klavier. Aber es war eine wahnsinnige Stimmung, was der verbreitet hat durch das. Und die Energie, die da transportiert worden ist durch den Raum, war irre. Das ja, ist kaum das vergleichbar.
Das ist, also bei unseren Konzerten ist es auch wirklich so mit Kontrabass drehen und im Stehen Schlagzeug spielen und auf dem Rücken liegen Gitarre oder hinterm Kopf oder sowas. Also da war immer was los. Aber ich muss auch sagen, wir haben teilweise 5 Stunden gespielt mit kurzen Pausen dazwischen. Also 5 Sets auf 45 Minuten, manchmal noch Zugaben und es war körperlich extrem anstrengend. Also ich bin joggen gegangen, damit ich es durchhalte.
Das stelle ich mir extrem schwierig vor, nur dazu, wenn man dann auch noch ein bisschen angespornt wird durch den Hype, der dann durch das Publikum da kommt und die Energien, die da transferiert werden, das ist ja abartig zum Teil.
Ja, da kommt schon wirklich viel Energie zurück. Das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Wie bist du dann von den Bühnenauftritten zum Musical gekommen?
Die Musical waren vorher tatsächlich. Ich habe irgendwann, ich glaube, das war auch 96 oder so um den Dreh, habe ich den Transvestiten in der Rocky Horror Picture Show gespielt. Also wir haben das als Musical gemacht. Und aus dieser Gruppe, die da gearbeitet hat, haben sich diverse Leute rausgelöst, die dann neue Projekte angestoßen haben. Im Prinzip in der gleichen, also es war im Prinzip eine Amateurgruppe, eine gute Amateurgruppe. Und dann haben wir noch Dracula als Musical gemacht, Romeo und Julia und Seelenfänger. Und dann habe ich auch noch Fremdaufträge gemacht und zwischendurch als Studiomusiker gearbeitet.
Hattest du mal Engagement am Theater auch?
Ich habe mal am Düsseldorfer Schauspielhaus was gemacht fürs Kinder- und Jugendtheater. Das war auch eine wirklich schöne Sache. Einmal zusammen mit Lehrern, die ein Lehrer-Schauspielprojekt gemacht hatten, was mir sehr gut gefallen hat. Und mit so kleinen, absurden Kurzgeschichten, die waren wirklich toll. Und einmal wirklich ein Kinderstück für Kinder, wo ich ja, so kurze Musikeinwürfe gemacht habe, um die Musik so ein bisschen, also um die Kinder so ein bisschen anzufeuern sozusagen. Es hat auch viel Spaß gemacht. Habe ich auch live gespielt alles und ja, war sehr cool.
Wahnsinn. Ja, das ist immer recht witzig. Also bei uns, da wo ich wohne, da gibt es hin und wieder so eine Kinderaufführung speziell, wo U-Musik erklärt wird. Also wo halt, was ist hier, ein Stück von Mozart, von Bach, von Beethoven gespielt wird und dann erklärt wird, was so der Hintergrund ist und wie sich die Kinder das vorstellen können und das mit Geschichten verwoben, damit sie ein bisschen interaktiv mit eingreifen können, mit was ist, ein bisschen Tanz und so weiter. Und das ist immer recht der Heckmeck.
Ja, also solche Sachen finde ich super. Ich finde auch, dass so klassisch angehauchte Musik für Kinder gar nicht so tot sein muss. Ich meine, heutzutage hört man natürlich die Musik meistens nicht mehr. Aber ich finde es spannend, wenn die darüber erfahren können.
Ich habe eine sehr aktuelle Aussage von, es war ja jetzt am Muttertag vor nicht allzu langen Stunden. Und ja. Meine Nichte hatte erwähnt, dass sie mit Klassik ja eher weniger anfangen kann. Und war dann aber überrascht, wie oft und wo überall sie auf klassische Musik stoßt, ohne dass sie es eigentlich weiß. Und das hat ihr dann wieder einen Auftrieb gegeben, dass Musik doch nicht so uninteressant sein kann.
Also ich bin jetzt, muss ich sagen, auch nicht so ein großer Fan von Schule an sich oder wie Sachen an der Schule beigebracht werden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Lehrer was dafür kommen. Ich finde, dafür können. Ich finde, dass das Schulsystem einfach überholt ist, dass man da was anders machen müsste, dass die Zeiten sich geändert haben und dass man viel mehr, dass die Kinder viel mehr Erlebnis haben müssten. Und ich glaube auch, dass die, ja, wenn die Theater spielen zum Beispiel, viel mehr vom Deutschen lernen, als wenn die reine Grammatik machen, was sowieso kein Kind in der 5., 6. Klasse wirklich interessiert.
Und auch später nicht, ja.
Ja, wahrscheinlich auch nicht. Andererseits, also ich zum Beispiel habe viel geschauspielert in meiner Schulzeit, zumindest so in den ersten 10 Jahren, nachher in der Oberstufe natürlich nicht mehr. Und ich muss sagen, es hat mir, also die ganze Grammatik, die ich gelernt habe, die habe ich auch wirklich gut gelernt. Ich merke, dass ich das meinen Kindern sogar noch beibringen kann. Und es hat mir auch Spaß gemacht, weil wenn man das einmal, das Konzept verstanden hat, dann kann man da schon viel mit reißen, sage ich jetzt mal, in der Schule. Also kann man sich seine Erfolgserlebnisse abholen.
Hattet ihr jetzt sowas wie eine Theater-AG oder was in der Schule oder Theatergruppe? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir hatten, genau, in der Grundschule hatten wir ein Stück, was wir gemacht haben, im Gymnasium auch nochmal. Und dann habe ich mich ja, immer wieder irgendwelchen Gruppen angeschlossen, die nichts mit der Schule zu tun hatten.
Ja, aber war diese Schauspielerei, war das grundsätzlich von der Schule ein Standardprodukt, das angeboten worden ist? Also ein Standardfach oder was? Oder?
Nee, das war ganz normal. Das war bei uns im Deutschunterricht.
Ah, okay. Interessant.
Das gehörte dazu. Ich war damals in Rheinland-Pfalz unterwegs und da war es üblich, dass man, also zumindest glaube ich, dass es üblich war, dass man ein Theaterstück macht.
Ich kann nur von mir sprechen. Ich hatte privat mehr oder weniger sehr oft Kontakt mit dem Theater, aber nicht über die Schule. Oder okay. Man dann nur mit Unterricht, ja, da gibt es Romeo und Julia, das schauen wir uns ja an und ja.
So ein Standard. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen so, dass die Kinder Sachen nicht mögen, weil sie in der Schule gemacht werden. Das kommt natürlich auch irgendwo her, ne? Dass diese Ablehnung auf die Schule schon vielleicht in den ersten Schuljahren geschürt wird, vermute ich jetzt mal, oder dass einfach das System für die Kinder nicht mehr so gut passt, ne? Mit dem vielen Stillsitzen und sowas. Aber ich kann mich erinnern, dass es Romane gab, die ich eigentlich mochte oder die ich dann viel später nach der Schule nochmal gelesen habe, weil es mich irgendwie was gab, was mich daran fasziniert hat im Nachhinein und dass ich es in der Schule gehasst habe, Romane zu lesen.
Ja, also bei uns war das so der Klassiker mit die Glocke auswendig lernen oder ähnliches.
Ja, hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben. Bei uns war es der Zauberlehrling.
Ja. Ja, den hatten wir auch, wobei sagen wir es, also Zauberlehrling, ich glaube, ich kann maximal nur was von der Glocke, wenn überhaupt. Das ist auch schon wieder so lang her. Aber es ist schon immer so dieser Druck da im Sinne von, ja, das musst du lernen. Wir hatten zum Beispiel in Geografie das Thema, wir mussten alle Gebirgszüge von Dornbirn bis nach Wien auswendig lernen.
Ups.
Genau. Das sind gerade mal ein paar. Also, ja. Und ich glaube, solche Dinge werden dann auch ein bisschen kontraproduktiv aufgenommen von den Kindern.
Aber ja, ich bin auch jetzt kein Mensch, der an den Nürnberger als Richter glaubt. Also man tut oben das Wissen rein und dann wird es irgendwie verarbeitet.
Kommen wir wieder zurück zum Schauspiel, weil das Schauspiel hatte doch einen sehr großen Impact auf das Rollenspiel bei dir.
Ja.
Einer deiner Beiträge, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt der Blogpost war oder ob das jetzt ein Video war über Musik in Kombination mit Rollenspielen oder ähnliches, war das, dass du versucht hast zu erklären, dass das Schauspiel oder generell die Inszenierung einer Szene aus Sicht des Spielleiters ziemlich ähnlich kommt dem, was du auf einer Bühne aufbereitest im Schauspiel oder erfahren hast von der Bühne.
Okay, ich kann das jetzt gar nicht so bestätigen, muss ich hier leider sagen. Ob ich das so geschrieben habe oder ob ich das so gemeint habe sozusagen, das kann ich gar nicht genau sagen. Also was ist, ich benutze auf jeden Fall Sachen, die ich beim Schauspiel gelernt habe. Ich habe ein paar Mal mit einem sehr guten Regisseur zusammengearbeitet und der hat mir so ein paar Sachen beigebracht und ich habe mir die gemerkt. Und das finde ich auch wichtig. Ich setze zum Beispiel, wenn ich anfange, ein Rollenspiel zu machen, also wenn wir jetzt am Tisch sitzen und wir haben dieses Socializing abgeschlossen und es ist alles soweit besprochen, dann gibt's eine kurze Recap-Time, dass man sich nochmal erzählt, was im letzten Mal passiert ist. Dann checke ich nochmal ab, was mit den Einzelnen, ob alle so okay sind gerade. Und dann starte ich die Musik und die Musik ist für mich so die Bühnenkante. Mhm. Ich weiß nicht, ob das war, was du meintest. Und wenn ich über diese, also das Wichtige ist ja, dass man nicht beim Übertreten der Bühnenkante die andere Rolle annimmt, sondern dass man, bevor man übertritt, sagt, okay, ich gehe jetzt in die Rolle und jetzt bin ich da und jetzt gehe ich über die Linie, dass man sich das bewusst macht. Das finde ich ganz schön als Spieler zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Rolle und jetzt gehe ich über die Linie und jetzt versuche ich in der Rolle zu bleiben. Das ist so ein Punkt, den ich vom Theater habe zum Beispiel. Aber es war, glaube ich, nicht das, was du gemeint hast. Ne?
Nicht ganz. Also wenn jetzt die Musik startet, also die Musik vom Sitzungsbeginn, wo du sagst, okay, gut, du trennst zwischen dem Socializen und dem eigentlichen Spiel, dann vergleiche ich das beim Theater so wie das Einläuten, beziehungsweise kurz bevor sich der Bühnenvorhang öffnet, wo man weiß, okay, jetzt geht's los, jetzt kann man sich darauf vorbereiten, also braucht man sich nicht mehr darauf vorbereiten, jetzt kann man sich fallen lassen und einfach das Spiel genießen. Bis das der Vorhang wieder zu ist,
ja. Ja, genau. Und manchmal muss man ihn halt, vielleicht manchmal muss man auch einfach eine Pause machen, finde ich, ne? Weil so lange in der Rolle zu bleiben oder auch als Spielleiter so lange in der Konzentration zu bleiben, aber auch als Spieler lange in der Konzentration zu bleiben, kann sehr schwierig sein. Gerade wenn es Sachen sind, die man nicht mal eben so runterspielt, sondern wenn auch noch Aspekte kommen, dass man vielleicht was vorlesen muss oder irgendwas Technisches lösen muss, wie ein Gefecht. Und danach ist es ganz gut, eine Pause zu machen und dann wieder neu einzusteigen. Muss ja nicht stundenlang sein, aber komm, jetzt eben mal was trinken, einmal aufstehen, neue Kräfte sammeln sozusagen und dann wieder reingehen. Wobei das natürlich an manchen Abenden komplett wegfällt. Weil manchmal ist man so drin in der Immersion, finde ich, dass man gar nicht merkt, wie die Zeit rumgeht. Oh, 12:30. Oh, 3 Uhr nachts. Okay, habe ich gar nicht gemerkt. Ja.
Bist du dann als Spielleiter fortwährend rein in der Immersion, egal ob ein Kampf ist oder nicht, oder ein technisches Gebrechen wie der Computer geht nicht oder die Musik setzt nicht ein, dann wenn man möchte?
Nein, ich bin natürlich nicht voll in der Immersion. Ich versuche es zu sein, aber das klappt natürlich nicht immer. Also wenn irgendwas Technisches ist, dann bin ich erst mal bei der Technik. Wenn ich voll in der Immersion wäre, dann könnte ich das Problem auch gar nicht lösen, weil mein Gehirn dann irgendwie anders funktioniert, habe ich den Eindruck.
Na, ich frage deswegen, weil es ja sehr viele Mythen gibt für Leute, die Spiel leiten wollen, aber eigentlich die ganze Zeit nur Schiss haben, es zu probieren, weil sie eine verklärte Wahrnehmung haben von dem, was man als Spielleiter macht. Und deswegen hinterfrage ich solche Dinge, wie es anderen Leuten geht, damit eben Neulinge nicht mehr so viele Hemmungen haben, einfach der Spielleiter zu sein bzw. zu genießen.
Ja, aber das ist auch eine Frage, die immer ganz oft kommt, was mache ich denn, um alles gut zu machen oder sowas. Und ich habe immer so zwei Tipps, die eigentlich, finde ich, ganz universell sind, die man immer sagen kann. Und der erste ist, genieß das Spiel, guck, dass du selbst auch Spaß hast. Und der zweite ist, und das habe ich wirklich aus der Therapie oder aus dem Coaching gelernt, wer muss hier arbeiten? Also das ist, ja, also bin ich der Held, der jetzt gerade irgendwie ein Hindernis überwinden will, oder müssen meine Spieler das? Und ich bin, glaube ich, sehr großzügig und unterstütze auch viel und lass auch mal 5 Grade sein und meine Regel irgendwie hinten runterfallen, wenn ich denke, dass das wichtig ist. Aber die müssen sich immer noch anstrengen. Im Idealfall.
Ja, mir kommt da gerade ein Beispiel in den Kopf, das ich irgendwann in einem Forum gelesen habe, wo sich ein angehender Spielleiter darum Gedanken gemacht hat, so nach dem Motto, wir haben ein Raumschiff, also die Crew hat, also die Gruppe hat ein Raumschiff und sie haben ein anderes Raumschiff verfolgt und sie wollen das ändern, wie gehen sie das an? Ob er das machen soll oder das machen soll, und dann hat einer ganz prägnant gesagt, das sollen deine Spieler herausfinden, fertig. Und da war er komplett baff. Aber genau um das geht es eigentlich.
Genau darum geht's. Also, dass man die Geschichte gemeinsam erzählt und nicht irgendwie ein Buch vorliest, sage ich jetzt mal, als Gegenstück.
Kommen wir nochmal zur Musik zurück. Du hast gesagt, du schreibst sehr viel selbst, also speziell, was ich gesehen habe, atmosphärische Musik.
Ja.
Also Background-Musik für, es könnte eigentlich für Soundtrack für einen Film genauso sein wie... Ja.
Du hast mich durchschaut. Ich sage auch immer, so in meinen Gedanken sage ich immer, das steht glaube ich auch bei mir auf der Webseite, wenn ich es nicht gelöscht habe, zufällig. Ich schreibe den Soundtrack für euren Filmabend. Das ist so die Idee dahinter.
Ja, ich glaube, den Spruch habe ich noch irgendwo im Hinterkopf, ja. Weil ich konnte kein Stück finden, das irgendwie Rock, Pop oder irgendwas in die Richtung gehen würde oder Musical betont. Habe eigentlich nichts gefunden von dir.
Nee, hast du da nicht gefunden, weil es an anderer Stelle ist.
Ah, okay.
Also ich habe natürlich Sachen, aber die veröffentliche ich nicht als D20 Sounds.
Mhm. Ja, das ist klar.
Wobei es tatsächlich auf Plattformen noch gar nicht so viel von mir gibt. Es gibt eine Band, mit der mache ich auch Instrumentalmusik. Die ist jetzt gar nicht so unterschiedlich, also würde ich jetzt sagen, von dem, was wir hier machen oder was ich jetzt hier für D20 Sounds mache. Das heißt Radio de Luna. Ich sage es nochmal sauber. Radio de Luna. Und die Platte heißt A Journey 2 und das ist so Musik, wo ich genau wie beim Rollenspielen auch so Bilder im Kopf habe. Also ich habe, wenn ich komponiere für die Rollenspielmusik, dann habe ich immer so eine Szene im Kopf oder ein Bild und gehe davon aus und lasse sich das entwickeln. Und das ist bei Radio de Luna genauso. Da habe ich irgendwie, das habe ich mit einem Freund gemacht, also ich habe es nicht alleine geschrieben, ist ein genialer Typ, spielt irgendwie 6 Instrumente und Wahnsinn. Und mischt und macht Fotos. Tierischer, toller Typ. Und da ist aber so, dass ich ja auch immer so die Idee habe, okay, was stelle ich mir jetzt gerade vor? Stelle ich mir vor ein Fjord in Norwegen oder stelle ich mir vor einen Strand in Thailand? Und so kommen auch diese Sachen zustande.
Ist es für dich einfacher, atmosphärische Musik zu erstellen, so wie jetzt das D20 Sounds, oder... Genauso mit Gesang und so weiter, mit Text.
Es ist auf jeden Fall einfacher für mich, atmosphärische Musik zu machen. Ich finde es nicht schwierig, Texte zu machen, aber ich finde es schwierig, gute Texte zu machen. Und ich habe in der Rock'n'Roll-Band, in der Rockabilly-Band, habe ich viel getextet auch. Und es war auch passend dafür, glaube ich. Weil da geht es halt so um typische Sachen wie Party machen und sowas. Also, aber wenn ich jetzt versuche, wie bei meinem Solo-Projekt, was ich mal gemacht habe, so Songwriter-mäßig Texte zu schreiben, da breche ich mir manchmal einen ab. Und das ist auch für mich dann gehirnmäßig anspruchsvoll. Dann gehe ich auch manchmal anders ran. Und das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so gut, so den hohen Anspruch an sich selbst zu haben.
Ja, ich bekomme das ja immer nur vom Rand mit, wo dann Leute sagen, ich habe jetzt eine Groove-Machine oder Groovebox oder ähnliches.
Ja.
Und jetzt mache ich da einen Hip-Hop-Beat und dann spreche ich was rein und dann bin ich in der nächste, keine Ahnung, LL Cool J oder so. Und dann kommt nichts raus.
Das kann passieren, aber wie wahrscheinlich ist das? Ne? Es gibt ja immer noch, also ich meine, es gibt auch viele Leute, die neu auf den Markt kommen, aber es gibt auch viele Platzhirsche. Und die Musikindustrie ist, glaube ich, eher so angelegt, wenn du jetzt nicht ein tolles Konzept hast und was ganz anders machst und damit irgendwelche Leute erreichst, die das gut finden, weil es ganz anders ist, dann hast du eigentlich wenig Chancen. Einfach nur über Unterscheidung. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache das jetzt, was ich hier so mache, mache ich so, wie ich das will. Und ich mache auch gerne was für andere Leute, aber dann mache ich es auch so, wie ich es will. Und ich habe so ein paar Aufträge gehabt, kannst du mir nicht mal für meinen Podcast eine Melodie schreiben, also ein Intro schreiben oder sowas? Dann habe ich mit dem gesprochen und wir haben zusammen überlegt, wie das sein soll, welche Stimmung rüberkommen soll. Und dann habe ich aber die Musik geschrieben und dann muss es halt abgesegnet werden oder auch nicht. Ich hätte jetzt auch noch was Zweites gemacht oder sowas, wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber die Musik schreibe ich so, wie ich meine Musik schreibe. Und da verbiege ich mich auch nicht und sage jetzt, okay, jetzt mache ich mal was in Richtung Hans Zimmer. Mhm. Sondern ich mache immer was in Richtung Martin Schröer.
Ich glaube, das ist ja das Wichtigste. Und das ist, ich denke mir auch, also gerade jetzt, wenn man sich die, wie du gesagt hast, die Plattenfirmen kaufen eher ein Gesamtpaket. Wenn man nicht alle Märkte gleichzeitig bedienen kann, dann ist man uninteressant, glaube ich, mittlerweile.
Das kann ich tatsächlich gar nicht so gut einschätzen, wie das so ist.
Ich habe einmal mitbekommen, Fun Fact am Rande, da war ja der Paul McCartney, war ja mal in einem Video von irgendeiner Sängerin vor, glaube ich, 4, 5 Jahren oder was drinnen, so nebenbei, also als Begleitstimme mehr oder weniger. Und ein Kommentar von irgendeinem YouTuber-Kritiker war dann im Sinne von, ja, der Junge, der da mit der Gitarre spielt, der hat vielleicht irgendwie auch irgendwann mal Erfolg.
Ja, gut.
War sehr amüsant, ja. Aber
wie gesagt, da kann man schön drüber lachen, wenn man den kennt.
Ja.
Ich habe tatsächlich gerade noch mal irgendwie geguckt und ich glaube, Beatles sind immer noch die erfolgreichste Band der Welt. Wobei auch so ein Hip-Hopper mit dem Namen Drake sehr viel Verkäufe hat inzwischen.
Ja.
Den ich gar nicht so besonders gut kenne, leider.
Zwecks Einsetzen am Rollenspieltisch. Du hast einiges in deinen Videos verarbeitet, wie du wann genau du was positionieren möchtest oder solltest, also von seitens des Spielleiters her, eben wenn, wie du vorher gesagt hast, wenn die Sitzung eröffnet wird, wenn sie beendet wird, wenn ein Kampf kommt und so weiter. Hast du da diese Erfahrungen vom Tischrollenspiel übernommen? Also sprich, wenn ihr jetzt auf einem Tisch sitzt, im Wohnzimmer, Esszimmer oder ähnliches, oder auch bei den virtuellen Tabletops?
Ich finde, dass es gar nicht so ein großer Unterschied ist. Ich habe meine Erfahrung natürlich hauptsächlich am Küchentisch, sage ich jetzt mal, gesammelt. Also beim Live-Treffen und ich bevorzuge das auch sehr. Es gibt aber Sachen, die ich beim Online-Spiel besser finde, tatsächlich. Ein paar. Zum Beispiel den Einsatz von Musik oder dass man das mit den Maps einfacher machen kann und dass man sich leichter treffen kann, tatsächlich auch. Also es ist für uns schwieriger, jetzt nicht nur durch Corona, sondern an sich auch schwieriger gewesen, sich zu treffen, solange kein Corona war. Und wir haben die Anzahl der Treffen während Corona deutlich erhöht. Früher war das alle 1 bis 2 Monate und jetzt spielen wir schon mal auf jeden Fall jeden Monat, wahrscheinlich eher alle 3 Wochen und manchmal auch deutlich öfter.
Wenn du sagst, der Einsatz während des Spiels online, ja, hast du da nicht Probleme, dass da die Mitspieler die Musik wegdrehen oder leiser drehen?
Das ist ja denen überlassen. Also das können die ja gerne machen. Also es soll ja, Musik ist ja nicht so, dass es irgendwie im Rollenspiel zumindest nicht einen Selbstzweck hat. Ich finde es, also wenn jemand sagt, ich möchte es nicht hören, weil mich das ablenkt, dann ist das für mich völlig legitim. In meiner Gruppe ist es nicht so. Oder nicht, dass ich wüsste, dass es so ist. Die sagen alle, ich finde es super, Musik zu spielen. Aber wenn jetzt einer dieses wegdrehen würde, der könnte mir das auch sagen. Das finde ich, wäre überhaupt kein Problem. Es soll ja sein, dass er Spaß hat. Ne?
Na, ich frage deswegen, weil ich habe 2 Erfahrungen sammeln dürfen in der letzten Zeit. Das eine war das, dass ein Spieler bzw. Spielerin grundsätzlich alles, was ich audiomäßig rübergeschickt habe, abgedreht hat und den eigenen Soundtrack laufen hat lassen, was grundsätzlich absolut okay ist. Das waren ganz andere Titel, die gar nicht gepasst haben zur Atmosphäre und zum Flair vor diesem Spielabend. Aber ich hatte dann auch mal einen Abschlusstext eingesprochen, so à la Megafon. Das war dann ein sehr lustiger Effekt im Sinne von, also die Gruppe hat nicht überlebt und der letzte Funkspruch war im Prinzip so das letzte Echo im Sinne von, kommt nicht her. Und das hatte natürlich diese Person nicht gehört. Und jeder, aha, okay, spannend. Was war jetzt los? Okay. Bis ich dann draufgekommen bin, eben genau, dass dieser Punkt, der dann nicht erfüllt worden ist, wobei das ja dann nicht als Hintergrundmusik geführt wird, sondern eher dann als Soundeffekt oder Ähnliches zu setzen ist.
Das ist ja im Prinzip die Geschichte, sage ich jetzt mal, die du jetzt dann vielleicht vorbereitet hast, und um den Sound anzupassen, aber das wäre für mich jetzt kein Soundeffekt, oder das, ja, das wäre für mich jetzt keine Musik, sondern das wäre einfach was, was du normalerweise erzählen würdest, was du ein bisschen verfremdet hast. Genau wie ich manchmal das auch schon gemacht habe, dass ich meine Stimme hier vorher durchs Logic habe laufen lassen, um den Drachen irgendwie anders darzustellen, die Stimme tiefer gemacht, ein bisschen Echo drauf.
Und dann habe ich so gesprochen.
Ja, aber das kann ich, halte ich nicht lang durch, dann bin ich schnell heiser.
Ich mache das dann mit solchen Dingen.
Ah, ja.
Oder mit sowas.
Also wie gesagt, da gibt es immer lustige Teile. Wie hältst du es dann grundsätzlich dann mit so Soundeffekten? Benutzt du da irgendwas zur Untermalung, sei es jetzt das überraschende Zurknallen von einer Türe oder ähnliches, bis hin zum Einschlag einer Kanonenkugel? Gibt es da irgendwas, was du da benutzt?
Also ich sag mal noch nicht. Ich benutze meine Stimme, um Sachen zu machen. Viele, also um Soundeffekte zu machen. Ich mache dann halt mal lauter und sage, und jetzt schläge ich die Tür zu. Ich mache das jetzt hier im Podcast nicht, ne? Sondern gebe das dann halt lauter rein. Und ansonsten bin ich auch mit der Musik relativ sparsam tatsächlich. Also es läuft immer was und es läuft im Loop auch oft. Ich habe meine Stücke sind oft so um die 10 Minuten lang. Aber ich möchte darauf gar nicht so viel Konzentration haben. Mein Vorteil ist natürlich, ich kenne meine Stücke sehr gut und weiß, welches Stück ich an welcher Stelle habe. Und manchmal setze ich die Musik auch so ein, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, wo ich hin will in dem Moment. Ich möchte, dass meine Spieler mitkriegen, dass sich was ändert, und spiele Musik ein, die anders ist. Mhm. Also ich mache ein Beispiel. Die sitzen am Lagerfeuer, es gibt lustige Lagerfeuermusik, ja, Harfe, knisterndes Feuer. Manchmal habe ich das ja auch beides zusammen, dass die Geräusche und die Musik zusammenlaufen. Und dann in der dritten Wache gibt es einen Encounter und der Spieler ist an der Reihe und ich ändere dann plötzlich die Musik. Ich sage aber gar nichts. Ich ändere die nur und fade die alte aus und fade die neue ein. Und dann lasse ich mal Perception würfeln.
Nutzt du dann Themen für den großen, bösen Widersacher auch? Oder ist es eher im Sinne von am besten nicht, weil du sonst zu viel Aufmerksamkeit über die Musik transportieren müsstest?
Also, nee, das mache ich nicht. Also, ich habe keine Themen geschrieben für irgendwie großen bösen Widersacher oder sonst irgendwas. Ich habe zwar schon, sage ich jetzt mal, Drachenmusik gemacht für den Kampf mit dem Drachen oder für den Kampf mit dem Jao, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Charakterthema ist, wo man einblenden könnte in dem Moment, wo der im Hintergrund die Fäden zieht. Dass man, wie gesagt, ich halte es relativ einfach. Manchmal habe ich auch nur 5 bis 10 Stücke an einem Spielabend, die eingespielt werden. Und ich finde, dass die Musik, das Rollenspiel nicht, also es soll eine Atmosphäre schaffen und mehr auch eigentlich nicht. Das ist so meine Ansicht, wie ich spiele. Ich glaube, dass es Leute gibt, die können das anders und die können das auch vielleicht sogar besser machen und sind da viel ausgefuchster. Aber ich bin gerne Minimalist, was solche Sachen angeht. Und ich möchte den Leuten auch nicht meine Musik aufdrängen oder sowas. Entweder sie mögen es, so wie ich es mache, oder nicht. Bisher hat es gut gepasst und da freue ich mich sehr drüber.
Mhm. Na, wie gesagt, also ich bin auch ist nicht großer Fan davon, die Art und Weise, wie deine Stücke die Atmosphäre transportieren, weil das ist relativ selten, weil meistens bekommst du fixfertige Dinge, die dann eigentlich nirgendwo reinpassen, nur auf das eine Ding von dem einen Abenteuer vielleicht noch. Aber deine sind im Vergleich dazu sehr universell einsetzbar. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es von 3 aktiven Runden, die ich momentan habe, mindestens bei 2 einsetzen könnte, mhm, beziehungsweise auch machen werde. Wenn ich ein Fantasy-Stück benutzen würde, momentan habe ich nur eine Fantasy-Runde, da wäre es ein bisschen schwierig. Das andere sind alles Science-Fiction oder ähnliches.
Ja, das kommt auch noch. Ich habe ja bei Patreon ein Konto, also patreon.com/d20sounds, und hat einer von meinen Patrons hat nach Science-Fiction-Musik gefragt für eine spezielle Szene. Und dann sage ich auch nicht, nee, es kommt nicht in die Tüte, sondern ich schreibe das dann einfach, weil es für mich auch immer eine gute Anregung ist, weil ich immer Themen suche, auf die Leute Lust haben. Und wenn dann einer so einen Wunsch hat, und jetzt nicht sagt, also wenn jetzt jemand sagen würde, ja, ich möchte es aber nur in meinem Spiel benutzt haben, bitte ja, dann sage ich, okay, dann zahl dafür. Logisch, aber wenn ich das dann einfach benutzen kann nachher und es ist auf meinem Kanal und es ist für alle, die da sind, erreichbar, dann mache ich das einfach.
Du bietest es ja an und für sich ja kostenlos an.
Ja, ich habe das meiste, habe ich tatsächlich kostenlos hochgeladen. Die Leute, die bei mir bei Patreon sind, haben immer alles ein bisschen früher und haben auch ein bisschen mehr. Also ich glaube, es sind jetzt so 30, 40 Stücke sind im Umlauf von mir im Moment, die frei verfügbar sind auf meiner Website und sowas. Und es gibt tatsächlich so 70, 75, würde ich schätzen.
Ich habe gesehen, du hast das nicht nur auf deiner Webseite, sondern auch auf SoundCloud.
Ja.
Hast du da andere Plattformen auch, die du bedienst oder vorhast, dass du sie bedienen wirst?
Ja, ich bin bei Bandcamp. Da kann man die Sachen dreimal umsonst hören und da muss man bezahlen. Das ist jetzt nicht mein Konzept, aber ich habe es mal da hochgeladen. Aber auch nur, da fange ich gerade mit an und es ist, und auch genau wie Bandcamp habe ich auch jetzt über DistroKid vertreibe ich die Sachen auch an alle Streamingdienste. Aber das mache ich auch so im ein- bis zweiwöchentlichen Modus, dass ich die Sachen langsam allmählich hochlade. Ich muss natürlich auch sehen, wo mein Geld herkommt, weil es ist schon eine Sache, die mich sehr fesselt und ich habe immer Sachen gemacht, die ich liebe und das soll auch so bleiben und am liebsten würde ich natürlich nur noch Content erstellen und nur noch Musik schreiben für Rollenspieler. Also, oder ich sage jetzt mal Musik schreiben, gerne auch für Rollenspieler, aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt für mein Theaterstück gerne Musik oder für meinen Film, dann mache ich das natürlich auch gerne. Das macht mir auch total Spaß. Aber einfach, dass ich diese Art von Arbeit machen kann. Komponieren und helfen. Im Großen und Ganzen. Das ist so mein Ansporn. Und natürlich, ich habe jetzt ein halbes Jahr Arbeitslosengeld gekriegt, als ich meinen Job verloren habe. Und das ist jetzt rum. Und jetzt habe ich mir einen Job gesucht, um so ein bisschen zu überbrücken. Und versuche einfach während der Zeit meine Sachen nach vorne zu bringen. Weil irgendwann würde ich gerne davon komplett wieder leben, wie ich das früher gemacht habe. Früher war das mit den Live-Auftritten so, dass ich gutes Geld verdient habe. Das geht jetzt leider nicht mehr. Jetzt während Corona sowieso nicht. Ich habe letztes Jahr 2 Auftritte gespielt, was absolut lächerlich ist.
Ja.
Obwohl es schöne Auftritte waren, ja, aber man freut sich ja dann auch über jeden, den man spielen darf als Musiker. Aber ja, es wäre toll, wenn da mehr Leute sagen, ach gut, der macht tolle Sachen und ich unterstütze den. Sage ich jetzt natürlich, danke, dass ich dafür auch die Plattform haben darf gerade mal und dass du es ansprichst. Würde ich mich sehr darüber freuen und ich würde das auch belohnen, indem ich meinen Job kündige und nur noch was mache, wenn die Chance besteht.
Ja, du sagst, DistroKid bedient diverse Streamingdienste. Das heißt, Spotify, Deezer und Co. werden durch das bedient?
Ja, genau. Also das ist, du kannst natürlich, glaube ich, deine Sachen auch bei Spotify hochladen. Irgendwie, über ein Label oder sowas, aber ich mache das alles im Eigenvertrieb und da gibt es CD-Baby und DistroKid und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen und du lädst da einen Track hoch und die laden das in alle Portale rein. Aber jetzt so unter uns, das hört ja keiner zu, auf den Streaming-Plattformen bekomme ich kein Geld. Also bei wie heißt es nochmal, Spotify bekommt man 0,003 Cent, glaube ich. Also du bekommst pro Spielen fast kein Geld. Ich habe mit meiner anderen Band habe ich eine Abrechnung gemacht. CD ist ein paar hundert Mal gehört worden. Ist nichts mehr rumgekommen. Ein Bekannter von mir hat 30.000 Plays mit seinem letzten Album gehabt. Hat er immerhin 100 Euro für gekriegt.
Ja, was das Thema Spotify generell ein bisschen ein Problem ist. In allen Dingen, man ist es ja bei den Podcasts ja nicht anders. Ein Podcast kann sich ja an und für sich nur durch Werbung innerhalb des Podcasts finanzieren. Ich bin ja komplett werbefrei in jeglicher Hinsicht. Und somit bezahle ich das alles brav aus meiner eigenen Tasche. Solange es noch geht, ist ja das kein Thema nicht. Ich sehe das als erweitertes Hobby an. Aber grundsätzlich natürlich, wenn ich damit Geld verdienen wollen würde, ist das ein großes Thema. Wo kann man damit Geld machen? Und ich weiß, dass die Musik oder generell die Musikbranche ein bisschen ein Problem ist und nicht nur in der also nicht nur in der klassischen Pop- und Unterhaltungsindustrie, sondern genauso in der klassischen Welt, sei es mit den Musikschulen, sei es mit diversen klassischen Konzerten und ähnliches. Also ja.
Ja, ist alles Also Musikszene ist komplett schwierig und es wird sich auch was ändern müssen, glaube ich. Also sonst haben wir irgendwann keine Musik mehr, wenn keiner das mehr beruflich machen kann, weil es sich nicht lohnt. Außer jetzt, ich sag mal, Ed Sheeran. Nichts gegen Ed Sheeran, ne? Aber der kann halt davon leben. Aber wer denn noch? Klar gibt es noch ein paar, aber es ist nicht die Welt. Es gibt in Amerika, in England habe ich neulich einen Artikel gelesen über irgendeine Britpop-Band, die gar nicht so unbekannt war. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Und der Gitarrist ist irgendwie, wenn die nicht auf Tour waren, in die Pommesbude gegangen zum Arbeiten.
Erinnert mir ein bisschen so an das Schauspielerbild von Amerika. Also wo viele so Mittelklasse-Schauspieler an und für sich dann im Kaffeehaus arbeiten, ja, damit sie wieder runden kommen, ja?
Ja.
Es ist ja ziemlich, ziemlich eigenartige Situation geworden durch die Globalisierung.
Ja, wobei, wie gesagt, es war wahrscheinlich auch schon immer so, ne? Also die paar, die heute ist die paar, die Glück haben oder die paar, die super talentiert sind, die schaffen was oder die gute Ideen haben. Manchmal ist es auch eine gute Idee. Die kommen dann nach oben, irgendwie, wo auch immer oben ist. Und oben ist da, wo Geld verdient wird, sage ich jetzt mal in dem Fall. Und das geht dann und die anderen eben nicht. Wobei es gibt auch noch viele Leute, die in diesem mittleren Bereich rumtouren und schon davon leben können. Eine Freundin von mir, die eine sehr begnadete Songwriterin, Christine Lux zum Beispiel, die konnte vor Corona gut davon leben.
Ja, das ist immer gut.
Ja.
Was wäre jetzt, wenn jetzt einer deiner oder unserer Zuhörer im Prinzip sagt, okay, ich möchte jetzt auch atmosphärische Musik machen, nach meinem großen Vorbild, nach deinem Kanal bzw. deinen Inhalten. Was würdest du ihm auf oder ihr auf den Weg geben? Was wäre sinnvoll? Was ist übertrieben? Oft ist es ja so, dass man sich dann Hardware kauft oder Software kauft, die man dann nicht braucht. Was ist aus deiner Sicht so die Best Practice, wo du sagst, okay, gut, das würde vielleicht passen?
Also erstmal fände ich es gut, erstmal überhaupt anzufangen. Dann gibt es, in England gibt es Piano Book. Die haben Samples, die sind frei erhältlich. Und es gibt die Company Spitfire Audio, die auch, das heißt Labs, glaube ich. Also das ist so eine kleine Serie, die wird komplett umsonst angeboten. Und die Sachen sind echt nicht so schlecht. Ich habe neulich jemanden gesehen, der hat damit einen Film vertont und es war, also der konnte es halt, ne? Und es war gut. Mit umsonst Sounds. Das geht heutzutage. Und ich finde auch immer Sounds eine Inspiration und möchte jetzt nicht sagen, Leute, kauft euch keine Sounds, aber wenn man anfängt, reicht es auch erstmal, was zu benutzen, was umsonst ist und dann nachher zu gucken, oh, was hätte ich denn gerne noch für Klänge, was fehlt mir denn noch in meiner Bücherei an Sounds, in meiner Library, was fehlt mir da noch und dann das zu kaufen. Dann gibt es auch manchmal gute Kompakt-Packs, ich benutze auch Native Instruments, Complete zum Beispiel. Das sind viele 100.000 Sounds, glaube ich. Oder auf jeden Fall 10.000. Das ist auf jeden Fall eine große Menge, nimmt viel Platz auf meiner Festplatte ein. Aber da habe ich halt immer so alles Mögliche, was ich brauche. Habe ich ein gutes Klavier, habe ich ein paar Streicher. Damit habe ich angefangen. Aber wie gesagt, damals kannte ich Spitfire noch nicht. Und Spitfire ist eine gute Firma, finde ich. Spitfireaudio.com heißen die, glaube ich. Und viel umsonst und viel gut. Und Piano Book ist halt so eine Sample-Plattform, wo irgendwelche Leute irgendwelche Samples einstellen, die zum Teil auch richtig gut sind. Mhm. Weil die da auch ihr Hobby zum Beruf gemacht haben oder wie auch immer und da mit Freude Sachen produziert haben, die interessant sind.
Ja, Sie kann mich erinnern, wie ich meinen ersten Mac gekauft habe, war GarageBand natürlich hoch im Kurs und da war noch wesentlich mehr dabei als wie jetzt, weil es wird ja immer weniger was dabei ist, genauso glaube ich bei Logic oder so. Vom Inhalt her, aber ich glaube, bei dem großen Pack, was du hast, sind irgendwas bei 100 GB an Soundfiles dabei. Wenn ich richtig vor der Werbung her noch im Hinterkopf das richtig dabei habe. Es ist ja doch eines der bekanntesten Packs.
Ja, genau. Das ist schon sehr bekannt. Ich habe dann auch, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach eine Liebe für klassische Instrumente, habe ich mir auch nochmal ein paar gute Streicher extra gekauft und also gute Instrumente aus dem Orchester extra gekauft. Und damit komme ich ganz gut klar.
Bist du eigentlich auch der Mensch, der dann irgendwie mit einer mobilen Hausnummer zum H6 oder ähnliches Field Recorder rumläuft und irgendwelche Natursounds aufnimmt und das verarbeitet und umbaut?
Nee. Nee, der Mensch bin ich nicht. Ich bin der Mensch, der an seinem Computer sitzt und sich freut, dass andere Leute gute Sounds gemacht haben. Also natürlich mache ich mal Sachen irgendwie, dass ich eben mal was sample hier im Studio, aber dass ich dafür rausgehe, mache ich nicht.
Frage nämlich deswegen, wir haben nämlich letztens ein Video gesehen, da hat einer mit dem ganz neuen Rode-Mikrofon, mit diesem 3D-Mikrofon, ist einer irgendwie in die Pampa gefahren und hat eine Ukulele aufgenommen in einem alten Tunnel. Und das war natürlich sensationell, man traumhaft. Ja. Aber ja,
sicher speziell. Super Sachen. Ja. Also es gibt Leute, die können das einfach total gut. Ich habe mich jetzt demnächst mit jemandem verabredet, der auch das Gleiche macht wie ich im Prinzip, mit dem Markus Müller von RPG Music. Und wir wollen zusammen meine Dobro samplen. Er hat gesagt, er fängt an, Sample Packs zu machen. Ich habe gesagt, musst du meine Dobro samplen? Ich komme vorbei und wir nehmen die zusammen auf, weil ich möchte auch mal sehen, wie der das macht. Und also es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann in seinem Leben als Musiker, so viele Möglichkeiten, die man hat. Und ich bin auch interessiert und bin mal ganz gespannt, was er so damit anstellt und wie es nachher klingt.
Ich habe auf einem Foto von dir gesehen, dass du den Machine Plus hast aus
Hardware. Die normale,
okay. Ich dachte, das ist die Plus. Aber wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus, ich habe es nur erkannt, weil das ist ja in jedem zweiten Video gefühlt nochmal auftaucht. Und es ist schon interessant, was unterschiedliche Leute damit machen. Man, da gibt es eine Engländerin, die macht in Echtzeit über diese Touchpads ihre Musik, indem sie einfach nur dieses Groovepad nimmt und live einspielt und nicht irgendwie runtersampelt und das war's. Andere gehen her und schneiden sie einen Ton raus und verändern den direkt auf dem Teil drauf. Es ist irre.
Es ist irre, ja. Aber tatsächlich benutze ich es für die orchestrale Musik weniger als für andere Sachen. Also wenn ich habe jetzt gerade einen Auftrag für ein Tanztheater, da kommt das mehr zur Geltung, mehr zum Einsatz als für die Musik, die ich sonst mache für Soundtracks und für die 20 Sounds.
Wir haben eigentlich fast gar nicht über die Spielleiter-Tipps gesprochen. Wenn jemand jetzt interessiert ist, allgemein am Hobby, und sagt, okay, ich möchte das probieren, ich habe vielleicht Zugang zu einer Gruppe und möchte eher als Spieler bzw. als Spielleiter da mitmachen. Mein Gott, das mit Corona ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil man nur online sich verbinden muss und das war's. Aber was für Dinge oder Tipps gibst du derjenigen Person auf dem Weg, damit sie wirklich Spaß und Freude an dem Tun hat?
Also, ich rate immer von Perfektion ab. Ich rate immer dazu, einfach was zu machen und das im Laufe der Zeit besser werden zu lassen. Ich glaube, dass man sich, also ich gehe natürlich immer von mir aus. Ich habe mich ganz schön mit meinen Ansprüchen schon rumgeplagt. Und das ist nicht immer vorteilhaft gewesen, ganz bestimmt nicht. Und von daher bin ich jetzt im Alter etwas entspannter geworden und sage, hey, mach das erstmal und perfekt gibt's nicht und Perfektion ist auch gar nicht wichtig. Wenn die Leute mit euch spielen wollen und Spaß haben wollen, dann ist das Schönste. Und ich habe da auch irgendwie neulich auch so einen super Satz gefunden. Rollenspiel hat man gewonnen, wenn am nächsten Tag, wenn in der nächsten Woche oder beim nächsten Termin die Leute wieder mit einem spielen wollen. Und das versuche ich mir immer so als Vorbild zu nehmen und meinen eigenen Perfektionismus unter Kontrolle zu halten. Also ist natürlich auch so, muss ich jetzt ehrlich gestehen, dass ich nicht jeden Tipp, den ich gebe, sofort perfekt umsetzen kann. Ich weiß, wie man die Sachen anwendet. Ich weiß, wie Kommunikation funktioniert. Trotzdem klappt es nicht immer gut, dass ich das mache. Ja. Also ich bin dann genauso Mensch wie der andere. Und nur weil ich Videos mache, wo gesagt wird, wie es richtig wäre, heißt es nicht, dass ich es immer richtig mache. Ich versuche es. Aber wie gesagt, Perfektion ist da sehr störend. Und das ist auch so der Tipp nicht. Im Endeffekt, die Frage war ja nach dem Tipp. Habt Spaß, ne? Lasst die Perfektion beiseite, lasst den Anspruch an euch ein bisschen fallen, bereitet euch ordentlich vor und dann guckt, was die Spieler machen. Und hört ihnen zu und seid empathisch und guckt, was die brauchen und versucht das innerhalb dieses Moduls. Am Anfang ist es immer ganz gut, was zu haben, wo man sich so langhandeln kann. Später kann man das anders machen, aber anhand des Moduls zu entwickeln. Also ich hatte früher, habe ich meine Spielrunden, weiß ich noch, wir haben uns jeden Abend getroffen eine Zeit lang, weil wir alle in einer WG gewohnt haben. Und ich habe immer nichts vorbereitet. Wir haben einfach an der Geschichte weitergespielt. Und dann ist irgendwas passiert und ich habe mir irgendwas ausgedacht. Zack. Und manchmal habe ich dann währenddessen kurz im Monsterhandbuch geblättert und habe gesagt, okay, wir brauchen mal einen Encounter, wir haben so viel Rollenspiel gemacht. Es muss mal irgendwas passieren.
Ja, das stimmt, ja. Dann sage ich danke, dass du Zeit genommen hast für die wunderbare Stunde, dass wir ein bisschen was erfahren haben dürfen über dein Leben, über deine Interessen, über deinen Kanal und die Dinge, die du so anbietest und die sehr hochqualitativ vielen, vielen Leuten weiterhelfen. Das muss man auf alle Fälle sagen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich darf das mal kurz sagen. Ich finde, dass du hier einen super Job machst. Ich fand die Gesprächsatmosphäre total angenehm. Hab mich sehr wohl gefühlt. Ich habe auch viele Sachen erzählt, die ich vielleicht nicht jedem erzählen würde. Danke. Und du stellst mega gute Fragen. Also vielen Dank und ja, vielleicht in 2 Jahren wieder oder sowas. Ja,
gerne. Danke dir.
Vielen Dank. Mach's gut.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentöter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentöter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.